Reggae-Version von Welch ein Freund ist unser Jesus unter der jamaikanischen Sonne. Ja. Ja, heute geht es um Freundschaft und ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache für unser Leben. Damit unser Leben gelingt, ist es wichtig, dass wir Freunde haben. Und ich habe dazu einige Verse ausgesucht aus den Sprüchen, die das Thema Freundschaft beleuchten. Vielleicht könnten wir auch den Text. Der ist noch gut. Ja. Ja. Genau, also für mich heute ist es auch eine Premiere, die erste Predigt, die ich jetzt also vor Leuten halte, nicht nur vor meiner Frau oder vor mir selbst. Ja, danke. Genau, und großartige Freundschaften, ich denke, darum geht's. Das wollen wir alle gerne haben. Und schauen wir mal rein, was die Bibel zum Thema Freundschaft sagt. Könnt ihr nochmal weitermachen? Genau, danke. Okay, ein Freund steht alle Zeit zu dir. Auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Wenn du deine Bekannten zu oft besuchst, fällst du ihnen auf die Nerven und sie werden dich leid. An einem kalten Tag die Kleider ablegen oder Essig in eine Wunde gießen, so wirkt es, wenn du einem traurigen Menschen lustige Lieder vorsingst. Wie ein Irrer, der mit Brandpfeilen und anderen tödlichen Waffen spielt, so handelt jemand, der seinen Freund betrügt und dann sagt, es war nur ein Scherz. Liebe, die offen tadelt, ist besser als eine, die ängstlich schweigt. Ein Freund bleibt dein Freund, auch wenn er dir wehtut. Ein Freund überfällt dich mit, ein Feind überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Duftendes Öl und Weihrauch geben eine festliche Stimmung. Aber noch beglückender als süße Düfte ist die Zuneigung eines Menschen. Wenn du deinen Nachbarn jeden Morgen mit lauten Glückwünschen grüßt, dann legt er es dir als Verwünschung aus. Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch den Umgang mit anderen. Wenn du andere zurechtweist, erntest du am Ende mehr Dankbarkeit, als wenn du ihnen immer nach dem Mund redest. Wer seinen Mitmenschen Schmeicheleien sagt, legt ihm ein Netz vor die Füße. Ja, also die Idee zu der Predigt, die kam mir also beim morgendlichen Radfahren auf dem Weg zur Arbeit, weil da höre ich immer ganz gerne also Predigten über als Podcast. Und da habe ich auch eine Predigtreihe gehört von einem US-amerikanischen Pfarrer, Timothy Keller. Genau, den sehen wir hier. Der hat also nur 24 Einheiten über die Sprüche und eine Einheit ist auch über Freundschaft. Und die fand ich irgendwie so toll und das fand ich auch so gut. Und da musste ich auch gar nicht mehr viel dran ändern an dem Aufbau, dass ich gedacht habe, also das muss ich mal weitergeben und hoffen, dass es euch auch so viel gibt wie jetzt mir. Das ist Timothy Keller, der hat einige Bücher geschrieben. Irgendwie das, die Bedienung geht nicht. Ich muss hochhalten. Er hat also einige Bücher geschrieben, so einiger sind so apologetischer Art, wie kann ich Christ sein und in der heutigen Welt leben und in der Großstadt New York, dafür nicht jetzt total ausgelacht zu werden. Oder er hat auch ein Buch geschrieben über die Ehe, was ich empfehlen kann. Also es finde ich eine tolle Inhalte und Inputs, die man da kriegen kann. Und hier unten auch Gospel in Life, das findet man auch Predigten von ihm. Ja, also in den Sprüchen geht es um Weisheit. Wir sind hier auf der Erde und sollen weise werden. Das ist also unser Lebensziel. Also was aber ist Weisheit? Und jemand hat Weisheit mal so definiert, dass wir in der Lage sind, mit den komplexen Realitäten des Lebens zurechtzukommen. Weisheit ist also, dass wir mit den komplexen Realitäten des Lebens zurechtkommen. Und in der Bibel lesen wir ja einige klare Anweisungen, wie wir uns zu verhalten haben. Aber und da ist es dann auch relativ einfach, als Christ zu sagen, was ich tun soll. Aber bei den meisten Entscheidungen, die wir im Leben treffen müssen, ist es nicht klar, was wir machen sollen. Was ist da die weise Entscheidung? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mich über jemanden ärgere und überlege, ihm den Schädel einzuschlagen, nein, denk ans fünfte Gebot. Okay. Wenn ich irgendwie etwas Schönes sehe und denke, das gefällt mir auch, ich will es mitnehmen. Nein, denke an das 7. Gebot. Das ist also relativ einfach, wenn wir Fragen haben, die jetzt moralischer Natur sind. Aber die Bibel versteht unter Weisheit mehr, als nur sich in moralischen Fragen richtig zu verhalten, sondern auch in allen möglichen Fragen des Lebens sich richtig zu verhalten. Und da kann es dann sein, dass wir eine Frage haben, in der Bibel lesen, aber keine klare Antwort bekommen. Denn es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und auch verschiedene Möglichkeiten, die alle gut sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frage habe, wie soll ich meinen Partner heiraten? Oder soll ich lieber die Beziehung beenden? Auf welche Schule schicke ich mein Kind? Soll ich in dieser Situation aktiv werden oder soll ich lieber abwarten? Welchen Beruf soll ich da lernen? Ziehe ich jetzt zum Studieren nach Heidelberg oder nach Hamburg? Das sind also alles Fragen, auf die es viele Antworten gibt. Und viele von diesen Antworten sind auch moralisch richtig. Aber welche ist weise? Und das ist, was die Bibel beschreibt, dass wir in diesen ganzen komplexen Entscheidungen die richtige Entscheidung treffen, die weise ist und die gut ist, und dass wir das dann können, ohne dass in einem Buch steht, mach es so. Und das sollen wir also lernen. Und in diesem Zusammenhang sagt die Bibel auch, dass wir kein weises Leben führen werden, dass wir nicht weise sein werden, wenn wir nicht gut darin sind, wirklich großartige Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Also wir werden es einfach nicht schaffen, wenn wir alleine sind. Wir brauchen Freundschaften. Und wir werden jetzt das Thema uns gemeinsam anschauen anhand einiger Verse aus dem Buch der Sprüche. Und da habe ich jetzt 4 Punkte. Also, erstens gucken wir uns an, was ist das Einzigartige an Freundschaft? Dann, wie entdecken wir eine Freundschaft, wenn wir sie vielleicht nicht sehen? Wie bauen und schmieden wir eine Freundschaft? Und als letzten Punkt, woher nehmen wir die Kraft für unsere Freundschaften? Also, das sind so die 4 Punkte der Predigt. Also fangen wir an. Was ist das Einzigartige an Freundschaft? Schauen wir doch mal die ersten beiden Verse an. Besonders den 2. Sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Was heißt das? Das heißt, dass ein Freund besser sein kann als ein Bruder. Und das Erstaunliche an dieser Aussage ist eigentlich, dass die in einer Kultur gemacht worden ist, in der Familie einen weit höheren Stellenwert hatte als Freundschaft. Also damals war Familie eigentlich die entscheidende Beziehungsform, in der Menschen gelebt haben. Und trotzdem heißt es im 2. Vers, hält fester zu dir als ein Bruder. So, warum sollte ein Freund jetzt fester zu ihm halten als ein Bruder? Schaut euch den 1. Vers an. Ein Freund steht alle Zeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Als wenn ihr euch jetzt eure Familie anguckt und ihr habt ein Problem, dann helfen die euch normalerweise, ne? Ihr habt eine Geschichte zusammen. Ihr habt 20 Jahre zusammengelebt. Da ist eine Verbindung da. Aber wenn ihr jetzt vielleicht abends zusammen ein Bier trinken gehen wollt, sind deine Geschwister vielleicht nicht die, die dich als erstes anrufen. Die mögen dich vielleicht nicht. Also sie sind für dich da, aber sie sind vielleicht nicht die, haben jetzt vielleicht nicht jetzt eine Freundschaft. Ein Freund aber, der hat dich ganz speziell ausgewählt. Und ein Freund steht auch alle Zeit zu dir. Er ist stark mit dir verbunden und deswegen kann es heißen, ein Freund ist in vielerlei Hinsicht besser als ein Bruder. Und deswegen ist Freundschaft auch für uns so wichtig. Denn durch Freundschaft kommt was in unser Leben, was du jetzt durch Familie, durch Bekannte, durch Nachbarschaftsbeziehungen, durch romantische Liebe nicht haben kannst. Aber in unserer Kultur heute und auch in vielen Kulturen in der Vergangenheit wurde Freundschaft immer depriorisiert, war immer ein bisschen zurückgeschoben in die 2. Reihe. Warum? Also wenn wir uns zum Beispiel mal unsere individualistische postmoderne Kultur von heute angucken, warum ist jetzt Freundschaft nicht für uns in der Kultur so absolut wichtig? Also ein kleines Gedankenexperiment. Auf diesen Stapel legen wir jetzt mal alle CDs mit Liedern über romantische Liebe. Und auf diesen Stapel legen wir jetzt alle CDs mit Liedern über Freundschaft. Und übrigens ein Blockbuster-Film aus Hollywood, der eigentlich, soweit ich weiß, der einzige ist, um den es wirklich um Freundschaft geht und nicht um romantische Liebe, um Sex oder um Familie, ist, also eben kam es auch schon mal vor, ein Western. Ja, da geht es wahrscheinlich auch um wenig Liebe, aber ist hier Der Herr der Ringe. Der Herr der Ringe ist ein Buch über Freundschaft. Und wenn ihr das Buch gelesen habt, dann wisst ihr, dass die romantische Liebesgeschichte in diesem Buch, die ist quasi im Anhang, hinten in der Fußnote. Aber für Hollywood, als die den Film verfilmt haben, haben sie das vorgeholt und haben das in die Mitte des Buches, des Filmes reingesteckt. Das ist nämlich die Liebesgeschichte von Arwen und Aragorn. Aber im Buch kommt die eigentlich so gar nicht vor, aber für Hollywood ist es das Wichtigste. Und für Tolkien war eigentlich das, worum es in dem Buch geht, war die Schönheit von Freundschaft und was Freundschaft für dein Leben bedeutet. Also heutzutage, wir haben romantische Liebe, sexuelle Liebe. Das ist eigentlich das, wonach wir eigentlich am meisten also streben oder wo auch am meisten darüber geschrieben und gesungen wird. In der traditionellen Kultur geht es um Geschwister, um Vater, Mutter, Tochter, Bruder, Schwester. Aber warum ist dann die Freundschaft immer in der letzten Reihe? Ein tolles Buch, was ich auch gelesen habe, ist von C.S. Lewis, was man Liebe nennt. Da ist ein Essay über die vier Arten von Freundschaft und eine davon ist vier Arten der Liebe und eine davon ist Freundschaft. Und da möchte ich nochmal ein Zitat vorlesen, was er sagt, warum ist Freundschaft nicht in der ersten Reihe. Freundschaft ist, das ist keineswegs abschätzig gemeint, die am wenigsten natürliche Liebe. Sie hat am wenigsten mit unseren Instinkten, unserer organischen und biologischen Struktur, unserem Herdentrieb zu tun. Sie ist nicht notwendig. Sie macht unsere Herzen kaum zu schaffen. Sie verschlägt dir nicht die Stimme, bereitet dir kein Herzklopfen, lässt sich weder erröten noch erblassen. Ja. Genau, also ohne erotische Liebe wären wir heute nicht da. Und ohne familiäre Liebe wären wir auch nicht da, wo wir heute sind. Ohne Nachbarschaftsliebe würden wir nicht sicher leben und müssten immer gucken, dass keiner reinkommt. Wir brauchen auch Netzwerke im Beruf und auch bei uns im Dorf. Aber in unserer Zeit heute, wo wir wirklich viel arbeiten, viel unterwegs sind, diese anderen Lieben brauchen wir auch. Und am Ende haben wir vielleicht wirklich wenig Zeit für Freundschaft. Und auch bei uns, in unserem Leben, wird Freundschaft oft rausgepresst. Wie in der Kultur, am Ende des Tages sind wir dann müde, gehen ins Bett und für Freundschaft blieb keine Zeit. Aber Freundschaft braucht Zeit, die ich mit dem anderen verbringe. Und zwar immer, immer wieder. Über einen langen Zeitraum kontinuierlich. Und trotzdem sagt die Bibel, dass also Freundschaft, was in unser Leben bringt, was andere lieben, andere Arten der Lieben nicht bringen können. Und in den Sprüchen lesen wir auch oft, dass jemand umkommt, entweder weil er keine Freunde hat oder weil er die falschen Freunde hat. Und das ist auch verständlich. Wir glauben auch oft, dass wir das in der Hand haben, wie wir werden oder was wir sind. Aber das ist auch nicht ganz richtig. Am Anfang sind unsere Eltern, die uns stark beeinflussen, was wir sind. Und heutzutage sind es auch unsere Freunde, die uns beeinflussen und auch in die Richtung mitbegleiten, in die wir uns entwickeln. Und deshalb sagen die Sprüche, dass wir ohne Freunde oder mit den falschen Freunden Probleme bekommen. Also, wie bekommen wir Freunde? Das war jetzt ein bisschen was über die Einzigartigkeit und die Notwendigkeit von Freundschaft. Jetzt, wie entdecken wir Freundschaft? Und es geht hier um Entdeckung. Das ist auch ganz interessant. In dem zweiten Vers heißt es, sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Und hier gibt es zwei Arten von Freunden. Die erste sind die sogenannten Freunde. Davon kannst du viele haben. Das sind Bekannte, Kameraden, Kollegen. Aber Freunde, ein Freund, hast du nur wenige. Viele Bekannte, aber ein Freund. Und Freunde sind auch ziemlich selten im Vergleich zu unseren anderen Beziehungen. In dem nächsten Vers heißt es, duftendes Öl und Weihrauch geben eine festliche Stimmung. Aber noch beglückender als süße Düfte ist die Zuneigung eines Menschen. Und das Wort, was hier in der Bibel verwendet wird für beglückend, ist auch ein Wort, was man für süße Speisen auch verwendet hat, die einen erfreuen. Und wenn man guckt, damals, als das Buch der Sprüche geschrieben worden ist, gab es eigentlich keinen Zucker. Wenn jemand etwas Süßes machen wollte, war es eigentlich nicht möglich. Also heutzutage können wir alles süßen, aber damals musste man die Süße entdecken. Also man konnte Honig finden oder süße Früchte und das war es eigentlich. Und das zeigt auch so ein bisschen auch Richtung Freundschaft. Auch Freundschaft braucht eine gemeinsame Liebe, eine gemeinsame Vision, die man jetzt nicht erschaffen kann, sondern die man nur entdecken kann. Und nachher werde ich noch sagen, dass man das Fundament, dass das nicht reicht, man muss auch drauf bauen. Aber ohne Fundament kannst du auch kein Haus bauen. Und Ralph Waldo Emerson, das war mal, ein Philosoph, hat mal geschrieben, auch so ein schönes Essay über Freundschaft. Und darin heißt es, Freundschaft fragt dich nicht, liebst du mich, sondern begeistert dich die gleiche Wahrheit. Und wie das C.S. Lewis in seinem Buch, die vier Arten der Liebe, typisch für eine beginnende Freundschaft wäre etwa der Satz, was? Auch du? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Was? Auch du? Ich dachte, ich wäre der Einzige. Und so beginnt Freundschaft. Und man kann natürlich auch Freundschaft mit einer Person haben, mit der man auch romantisch verliebt und verliebt ist. Aber es sind doch zwei unterschiedliche Sachen. Wenn ihr im Café oder seid und beobachtet Liebende, was machen die? Ja. Sitzen gegenüber und schauen sich an. Versinken ineinander, reden viel über ihre Beziehung, über ihre Liebe, über sich. Aber was machen Freunde? Also Freunde reden sehr selten über ihre Liebe. Freunde gucken sich auch nicht stundenlang in die Augen, sondern die stehen eher Seite an Seite, Schulter an Schulter und gucken in eine gemeinsame Richtung. Und das ist auch das, die Vision, ihre gemeinsame Liebe, ihre gemeinsame Wahrheit, ihr gemeinsames Ding, was sie beide vereint. Und eine Freundschaft beginnt nicht mit der Aussage, willst du mein Freund sein? Sondern, was? Du auch? Dir ist das auch wichtig? Du liebst es auch? Du findest es auch richtig? Und dadurch entsteht ein Freund. Und nochmal Lewis zu zitieren, deshalb können jede mitleidserweckende Leute, die einfach einen Freund brauchen, nie einen finden. Das ist es da gerade. Wir können nur Freunde haben, wenn wir noch etwas anderes als Freunde haben wollen. Erkennst du dieselbe Wahrheit? Wo die ehrliche Antwort lauten würde, ich erkenne nichts und die Wahrheit ist mir egal, aber ich will keinen, einen Freund. Dann kann keine Freundschaft entstehen. Eine solche Freundschaft hätte keinen Inhalt. Und eine Freundschaft muss einen Inhalt haben. Wer nichts hat, hat nichts zu teilen. Wer kein Ziel hat, kann auch keine Reisegefährten haben. Ich denke, das ist auch der Grund, warum wir Freundschaft entdecken müssen, bevor wir sie weiter auf sie bauen. Okay, also das Fundament ist nicht genug. Man muss die Freundschaft auch schmieden, auf ihr bauen. Und das gucken wir uns jetzt an. Im Buch der Sprüche tauchen vier Dinge auf, die du brauchst, um eine wahre Freundschaft aufzubauen. Und ihr könnt euch jetzt das angucken als eine Art Checkliste und die anlegen an existierende Freundschaften und schauen, Ja. Oder ihr guckt euch das an und schaut als eine Art Bauplan. Das sind die vier Bausteine, mit denen ihr euer Haus der Freundschaft aufbaut. Und hier sind sie. Das ist Beständigkeit, Achtsamkeit, Ehrlichkeit und seelsorgerlicher Rat. Beständigkeit, Achtsamkeit, Ehrlichkeit und seelsorgerlicher Ratschlag. Und als kleine Formel, merkt euch den Bär, also nämlich die Beständigkeit, die Achtsamkeit, Ehrlichkeit und der Rat. Das sind also die vier Bausteine einer Freundschaft. Okay, was meinen wir mit Beständigkeit? Schaut euch doch mal die letzten Verse an. Ein Freund steht alle Zeit zu dir. Was heißt das? Dass wir mit unserem Freund die ganze Zeit zusammenhängen und die ganze Zeit verbringen? Nein, dann denkt auch an den nächsten Vers. Wenn du deine Bekannten zu oft besuchst, fällst du ihnen auf die Nerven und sie werden dich leid. Was heißt es also, dass ein Freund alle Zeit zu dir steht? Wir sollen nicht die ganze Zeit mit unserem Freund verbringen, sondern alle Arten von Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Routine, Alltag. In anderen Worten heißt es auch, du musst auch erreichbar sein für deinen Freund. Wenn du nicht beständig erreichbar bist, kannst du auch kein Freund sein. Und das ist besonders dann wichtig, wenn du selbst in Problemen steckst. Wenn es also jetzt wirklich etwas kostet, dein Freund zu sein. Und dein Freund wird dich da wirklich rausholen wollen, aber da musst du da sein und dich investieren. Und wenn ihr das nochmal euch anguckt in dem Vers 18, Kapitel 18, Vers 24, sogenannte Freunde können dich ruinieren, aber ein echter Freund hält fester zu dir als ein Bruder. Ein Freund lässt dich nicht im Stich. Er lässt nicht zu, dass du vor die Hunde gehst. Sogenannte Freunde kannst du viele haben. Bekannte, Kollegen, Kameraden, Homies, aber ein echter Freund. Und interessant ist auch, die meisten Leute, die dich kennen dich wahrscheinlich, weil du nützlich bist für sie. Und bevor man jetzt anfängt zu weinen oder sich aufzuregen, kann man sich auch mal die Leute angucken, die wir kennen. Die sind auch nützlich für uns. Ja? Einige sind nützlich, um eine gute Zeit zu haben. Andere sind nützlich, um andere Leute kennenzulernen. Wieder andere sind nützlich, um Dinge geregelt zu kriegen. Aber wenn du selber im Problem bist, wenn wirklich das Schiff auf Grund geht, dann sagen die sogenannten Freunde, ruf mich an, wenn du was brauchst. Aber ein Freund ist da. Ein Freund lässt nicht zu, dass du untergehst. Ein Freund lässt nicht zu, dass du zugrunde gehst. Denn ein Freund ist dein Freund nicht nur wegen irgendeinem Mittel zum Zweck, sondern weil er wirklich an dir, weil er dich liebt und weil es um dich geht. Und er wird sagen, ich werde dich nicht untergehen lassen, auch wenn es mich etwas kostet. Beständigkeit, das ist ein wahrer Freund. Natürlich ein Schönwetterfreund ist kein Freund. Okay, das war der erste Punkt, Beständigkeit. Kommen wir jetzt zum zweiten, Achtsamkeit, Sorgfalt. Wenn du deinen Nachbarn jeden Morgen mit lauten Glückwünschen grüßt, dann legt er es dir als Verwünschung aus. Warum grüßt ein Mensch seinen Nachbarn morgens mit lauten Segens- und Glückwünschen? Und der andere hasst es. Was ist da los? Na, da ist ein Mensch, der ist emotional nicht verbunden mit seinem Nachbarn. Ich weiß nicht, wie du tickst innerlich, ob ich jetzt diesen Witz machen kann oder ob dich das verletzt. Ich weiß nicht, was du für eine Morgenperson bist, dass ich morgens Psalmen über den Zaun rufen kann. Ja. Aber besonders in Kapitel 25, Vers 20, an einem kalten Tag die Kleider ablegen oder Essig in eine Wunde gießen, so wirkt es, wenn du einem traurigen Menschen lustige Lieder vorsingst. Was ist das, jemand, in einer Trauer ist, lustige Lieder gleichzeitig singst? Auch hier ist jemand, der ist emotional nicht verbunden mit seinem Nächsten. Ich kann froh sein, wenn es dir schlecht geht. Das heißt, ich bin nicht dein Freund. Oder auch eine andere Analogie, die man auch gut kennt, ist die Essenz der Elternschaft. Wenn man Kinder hat, dann für den Rest seines Lebens wird man eigentlich nur so glücklich sein wie sein unglückliches Kind. Also man selber kann nur so glücklich sein wie das Kind, das am unglücklichsten ist. Und das geht ganz automatisch. Da ist eine Bindung da, eine emotionale Bindung. Und wenn ein Kind unglücklich ist, kannst du nicht da sitzen und lustige Lieder singen. Das geht nicht. Ja, und das ist natürlich, das ist auch unsere Bindung von Vater-Kind, von Mutter-Kind. Aber für einen Freund ist das eigentlich ganz interessant, weil ein Freund gibt dir dieses Geschenk der emotionalen Bindung und der Verletzlichkeit freiwillig. Und das ist auch ein Grund, warum wir nicht zu viele Freunde haben können. Weil man würde durchdrehen. Ja? Du kannst nicht diese Art der Bindung mit so vielen Leuten haben. Also emotionale Verbindung, Achtsamkeit für den anderen, das war der zweite Baustein. Aber, jetzt kommen wir zu einem interessanten Baustein, aber, das waren jetzt eher die Unterstützenden, beständig, ich bin da, ich bin mit dir verbunden, aber ich bin auch ehrlich zu dir. Der dritte Baustein wäre Ehrlichkeit. Schaut die zwei Verse in der Mitte an. Liebe, die offen tadelt, ist besser als eine, die ängstlich schweigt. Ein Freund bleibt dein Freund, auch wenn er dir wehtut. Ein Feind überfällt dich mit übertrieben vielen Küssen. Oder ich finde, Luther trifft es noch ein bisschen besser, wenn er sagt aus dem Vers 6, die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Feindes sind trügerisch. Also die Schläge des Feindes sind gut und trügerische Küsse. Also diese Metaphern hier, die hier verwendet werden, sind ein bisschen gegensätzlich. Aber was sind gut gemeinte Schmerzen und Schläge? Das sind also die Worte, die dein Freund hören muss. Aber wenn er sie hört, wird es wirklich schmerzhaft. Aber er muss sie hören. Und wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht sagt, also die Freundschaft ist ja ganz gut, aber eigentlich habe ich keine Lust oder möchte nicht die Sachen aussagen, weil der bricht zusammen, ich liebe ihn doch so. Schauen wir uns mal den Vers nochmal an. Und das ist auch so ein Stilmittel der hebräischen Poesie, dass man hier solche Parallelen hat. Also hier haben wir Vers 5, da ist Liebe die Offenbarung, ist besser. Und das ist parallel zu dem ersten Teilvers in Vers 6, die Schläge des Freundes meinen es gut. Also Liebe die Offenbarung und Schläge des Freundes meinen es gut, das ist was Positives. Aber jemand, der ängstlich schweigt, wie ist der? Der ist für jemand, der trügerische Küsse von einem Feind bekommt. Und das heißt eigentlich, wenn ihr nicht bereit seid, euren Freunden das zu sagen, was er wirklich hören muss, dann ist es so wie Judas, der verrät durch einen Kuss. Und wenn ihr denkt, also ich liebe meinen Freund so sehr, dass ich ihm das nicht sagen kann, was man vielleicht oft meint ist, ich liebe mich selbst zu sehr, als dass ich da jetzt durch müsste. Da habe ich einfach jetzt keinen Bock drauf. Und dann den letzten Vers von unserem Text heute, wer seinem Mitmenschen Schmeicheleien sagt, legt ihm ein Netz vor die Füße. Und wenn ihr euren Freunden kein ehrliches Feedback gebt, dann können sie selbst kein stimmiges und reales Bild von sich selbst haben, von ihren Schwächen und ihren Stärken. Und wenn das Selbstbild nicht stimmt, dann werden sie immer wieder schlechte Entscheidungen treffen. Immer und immer wieder. Weil einfach ihr Bild von sich und der Realität nicht synchron ist. Und das wegen ihrer sogenannten Freunde. Und deswegen ist es also so wichtig, dass ihr euren Freunden auch das sagt, was gesagt werden muss. Und natürlich, als Radnutz jetzt je reicher und je mächtiger jemand ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass er Freunde hat, die ihm nicht sagen, was eigentlich bei ihm nicht stimmt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man richtige Freunde bekommt. Okay. Wenn wir jetzt die ersten drei Punkte uns angucken, sehen wir eigentlich, wie schwierig das ist, ein Freund zu sein. Also wir sollen achtsam und ehrlich sein. Was einfach ist, wenn man nur eins ist. Also ich bin ehrlich, ich sage dir, was falsch bei dir ist, aber im Grunde habe ich hier keine große emotionale Bindung, das ist mir eigentlich egal. Hier, schau mal, das geht so nicht. Ja? Das ist einfach. Oder, was auch einfach ist, ich bin sehr achtsam und sehr mit dir verbunden. Aber ich sage dir eigentlich nie, wo bei dir die Baustellen sind. Das ist auch einfach. Aber wenn du ein Freund bist, musst du beides sein, beides gleichzeitig. Und deswegen ist es auch so schwierig, ein Freund zu sein. Weil wenn ich dir etwas sage, was dir weh tut, das tut mir genauso weh. Okay, kommen wir zum letzten Punkt, die seelsorgerischen Ratschläge. Und das ist auch etwas, was man auch in einer echten Freundschaft sieht, dass Freunde sich gegenseitig öffnen und auch sich gegenseitig bereichern durch seelsorgerliche Ratschläge. Ich lese den Vers 27, Vers 9 jetzt nochmal in der Luther-Übersetzung. Das Herz freut sich an Salbe und Räucherwerk und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Was meint wohlgemeinter Rat hier? Das sind Ratschläge, die vom Herzen oder auch von der Seele kommen. Also wirklich von ganz tief innen. Da offenbare ich etwas, da gebe ich einen Geheimnispreis von mir gegenüber meinem Freund. Und wenn ihr zum Beispiel mit einem Seelsorger redet oder mit einem Therapeuten oder mit einem Pastor, dann ist es ja normalerweise so, dass die Gegenseite sich nicht öffnet. Geht ja auch gar nicht. Ich kann ja nicht als Seelsorger ständig mein Innerstes nach außen kehren mit jedem Gespräch, was ich mit dem anderen führe. Aber in der Freundschaft, da ist das möglich. Also ihr könnt euch beide gegenseitig öffnen und das wirklich beide auch tief in euer Leben hineinsprechen. Und da gibt es auch zwei Arten von Rat. Der erste, den ich eben gelesen hatte, und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt. Das sind also bestätigende, aufmunternde, positives Feedback und Rat von einem Freund. Aber es gibt doch den Rat, über den es in Kapitel 27, Vers 17 geht. Eisen wird mit Eisen geschärft und ein Mensch bekommt seinen Schliff durch den Umgang mit anderen. Das ist also konstruktive Reibung. Man ist nicht immer einer Meinung, aber durch diese Reibung entwickelt man sich weiter. Und da ist es auch wichtig, dass auch beide die Rollen tauschen. Ich bin nicht immer nur der, der Rat bekommt in der Freundschaft, sondern ich gebe den Rat auch zurück. Das ist also ein Geben und Nehmen und das kann wirklich nur ein enger Freund tun. Und das ist auch so wichtig, damit wir auch selbst uns zu der Person entwickeln, die wir sein sollen und auch die wir sein können. Okay, das sind also die vier Bausteine. Ich gehe nochmal auf die Bausteine. Ja. Beständigkeit, Achtsamkeit, Ehrlichkeit und seelsorgerliche Ratschläge. Oder, wenn man die in zwei Punkten zusammenfassen will, ein Freund lässt sich immer an sich ran und lässt sich niemals im Stich. Ein Freund lässt sich immer an sich ran,
also Ehrlichkeit und seelsorgerlicher Rat,
aber lässt sich niemals im Stich. Beständigkeit und Achtsamkeit. Und wenn ihr jemanden gefunden habt, der dieses gemeinsame Fundament hat, und ihr baut eure Freundschaft anhand der vier Bausteine, dann habt ihr einen Freund. Also Fundament, Bausteine plus Zeit gleich ein Freund. Gut. Jetzt könnte man sagen, okay, das war's. Geht hin und tut das Gleiche. Aber ich denke, ein Problem könnte bei der Sache noch auftauchen. Und das war zumindest, was auch ich irgendwie gefühlt habe, als ich es gelesen habe. In diesen Versen wird wirklich das Bild eines perfekten Freundes gezeichnet. Der perfekte Freund. Der Freund, der immer offen und ehrlich dir begegnet und dir auch die unbequemen Wahrheiten sagt. Ein Freund, der immer zu dir hält, dich immer unterstützt, damit du nicht zugrunde gehst. Ein Freund, der emotional mit dir verbunden ist und auch genau weiß, wie du dich fühlst. Wenn man das liest, diese Liste, dieses eines perfekten Freundes, dann geht es euch vielleicht auch so wie mir. Das Erste, was ich gefühlt habe, ist Sehnsucht. Wir leben nämlich heute in unserer Kultur, in einer Welt, wo wir alle keine Zeit haben. Wir müssen mobil sein. Wir arbeiten super lang. Wir ziehen um. Und wir haben weniger Zeit, um Freundschaften zu bauen und zu pflegen. Und zum anderen auch, weil wir umziehen, ist es auch so, dass wir Freunde haben, dann ziehen die weg oder wir ziehen weg und am Ende kommen wir gar nicht mehr hinterher, neue Freundschaften aufzubauen, zu entdecken und zu pflegen. Das heißt, die Freundschaften werden schneller von uns weggenommen, als wir neue dazu bekommen. Und deswegen haben wir auch nicht die Freunde, die unser Herz braucht. Aber die zweite Reaktion zu diesen Texten ist, dass es mich auch deprimiert hat, ein Stück weit. Weil wenn ich diese Kriterien oder diese Eigenschaften an mich selber anlege, dann liegt das nicht nur daran, dass wir total busy sind und alle keine Zeit haben, man das auch, aber es liegt auch daran, dass ich auch nicht der Freund bin, der diese Eigenschaften hat in der Freundschaft. Und es ist ja auch schwer. Ich meine, wenn ihr euch anguckt, wie leicht ist es für dich, dass du jemanden an dich ranlässt, dich wirklich öffnest? Wie leicht ist es, dass ihr das Geschenk der emotionalen Verbundenheit und Verletzlichkeit weitergibt? Wie gut seid ihr darin, für jemanden da zu sein, kostet es, was es wolle, als wird wirklich teuer? Das ist schwierig. Und ich denke, weil warum wir das nicht geben, bekommen wir das auch nicht. Also die zwei Punkte, einmal diese Sehnsucht und dann auch wirklich leben wir das. Und die Frage ist, ja, woher nehmen wir die Kraft, ein solcher Freund zu sein? Damit wir die Freunde haben, die wir brauchen. Und die Antwort ist, in der Nacht, bevor Jesus starb, versuchte er seinen Jüngern verzweifelt etwas klarzumachen. Nämlich die Bedeutung von seinem Sterben. In Johannes Kapitel 14 bis 17 versucht Jesus, die Jünger auf sein Sterben vorzubereiten. Und ein Bild, das er gebraucht, um seine Jünger das zu verdeutlichen, ist das Bild der Freundschaft. In Johannes 15, Abvers 15 steht, ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Und weil Jesus das gesagt hat, kann man auch die gesamte Weltgeschichte unter dem Bild der Freundschaft verstehen. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist, die kennen und lieben sich, verbunden in der Freundschaft. Und Gott hat uns in seinem Bild erschaffen, das heißt, wir brauchen auch Freundschaft. Und damals im Garten Eden in Genesis 3 heißt es, dass Gott in der Kühle des Abends mit Adam und Eva spazieren ging. Und mit jemandem spazieren gehen ist ein hebräisches Bild für Freundschaft. Man spaziert zusammen durchs Leben als Freunde. Und Gott hat uns für die Freundschaft gemacht. Freundschaft mit ihm, aber auch Freundschaft untereinander. Aber wir haben uns von Gott abgewendet. Und was passiert normalerweise, wenn ihr euch von eurem Freund abwendet, wenn ihr euren Freund betrügt? Normalerweise wendet sich der Freund ebenfalls ab. Aber Jesus sagt, ich bin der perfekte Freund. Ich bin der perfekte Freund, der in Notzeiten zu dir hält. Koste es, was es wolle. Ich helfe dir, damit du nicht zugrunde gehst. Und ich habe sogar Schläge und Wunden auf mich genommen. Nicht nur ausgeteilt als freundliche Wunden, sondern ich habe sie wirklich auf mich. Ich wurde geschlagen. Und am Kreuz hat Jesus sogar seine Freundschaft mit Gott verloren, damit wir Freundschaft haben können mit Gott. Da hat Jesus das am Kreuz durchgemacht, was eigentlich wir durchmachen sollten. Jesus ist der perfekte Freund, er lässt uns hinein. Und wie viel mehr emotionale Verbindungen wollen wir eigentlich haben? Wenn ihr seine Hände anguckt, die offen sind durch die Nägel, wie viel offener soll Jesus noch sein? Er ist der perfekte Freund, er lässt uns nie im Stich. Und damals im Garten Gethsemane, als er gebetet hat und seine besten Freunde gesehen hat, die sie einschlafen, die sie später ihn verraten, verleugnen, der Vater kommt und fragt ihn, du musst zur Hölle gehen oder du wirst deine Freunde verlieren. Und Jesus sagt, ich gehe zur Hölle. Da ist ein Freund, der enger bei uns steht als ein Bruder, damit wir nicht zugrunde gehen. Da ist ein Freund, der sogar zur Hölle geht, damit wir nicht zugrunde gehen müssen. Und wenn man das erfährst, wenn du das weißt, dass Jesus der perfekte Freund für dich ist, der dich immer an dich ranlässt, der dir vertraut und egal was ich tue, der zu mir hält, das befreit dich. Dann brauchst du keine Angst haben zu sagen, ich habe jetzt Sorge, wenn ich jetzt Freundschaften schließen will, dass ich zurückgewiesen werde. Denn deine Bestätigung kommt nicht nur aus der Freundschaft mit den anderen, sondern aus erster Linie durch die Freundschaft mit Jesus. Und dann, paradoxerweise, bekommen wir auch die Freunde, die wir brauchen, wenn wir Jesus als den großartigen Freund annehmen. Und jetzt noch zum Schluss. Ich denke, wir können alle Arten von Freunden haben, mit Nichtchristen, mit Christen. Aber ich denke, es ist wirklich eine tolle Möglichkeit, dass wir tiefe und echte Freundschaften mit Christen haben, hier in der Gemeinde. Wir kommen wirklich ganz verschiedene Leute, die das gleiche Fundament haben können und sonst aber wirklich auch verschieden sind. Und denkt auch nochmal an den Vers, mit dem Eisen wird durch Eisen geschärft, dass man hier wirklich eine konstruktive Reibung hat für eine Freundschaft, wo man sich dann wirklich auch in die Person entwickelt, die man werden soll. Und wenn ihr euch fragt, wie kann ich sicher sein, ob das ein richtiger Freund sein könnte, probiert es einfach aus. Fangt einfach an, den Weg zu gehen, und dann werdet ihr eigentlich dann schon sehen, wo ihr rauskommt. Denn wir sind ja nicht nur alleine unterwegs. Zum Schluss zitiere ich nochmal C.S. Lewis. Wir denken, wir hätten unsere Freunde selber ausgesucht. Doch für einen Christen gibt es genau genommen keine Zufälle. Ein geheimer Zeremonienmeister ist am Werk. Christus, der zu seinen Jüngern gesagt hat, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, kann gewiss zu jeder Gruppe von befreundeten Christen sprechen, nicht ihr habt einander ausgesucht, sondern ich habe euch füreinander ausgesucht. Jesus hat uns ausgewählt und genauso können wir auch sagen, dass Jesus uns als Christen unsere Freunde füreinander ausgesucht hat. Er ist es, der an diesem Fest den Tisch bereitet und er hat die Gäste geladen. Er nimmt, so hoffen wir, manchmal den ersten Platz ein und er sollte ihn immer haben. Wir wollen die Rechnung nicht ohne den Wirt machen. Macht ihn zum Freund, den euer Herz sich wünscht, und ihr bekommt all die Freunde, die euer Herz braucht. Amen.